Guten Morgen zusammen. Als Herr Daniel Benne mir das Thema durchgab vor Monaten, da dachte ich, mein lieber Mann, was ist das für ein Thema? Joel und der große Tag des Herrn. Ich gestehe Ihnen, oder ich muss es gar nicht gestehen, ich spreche zum ersten Mal in meinem Leben zu diesem Thema. Ist als Thema als solches. Also, und da dachte ich, ihr habt euch allerhand vorgenommen, weil ich noch gesehen habe im Programm, das dabei war, die Propheten nehmen die durch. Ich dachte, Mann, in einer Stunde einen Propheten. Also mein Prophet hat ja nur 4 Kapitel. Andere sind viel länger, 12 Kapitel und so weiter. Also, der große Tag des Herrn im Buch Joel. Da gibt es also 5 Bibelstellen dazu innerhalb des Propheten. Ich lese nur mal die eine Stelle und die anderen kommen nachher. Da heißt es, O weh des Tages, denn der Tag des Herrn, da ist der Begriff, ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Er spricht also nicht von einem großartigen Tag, auf den sie alle freuen, sondern ein Tag des Verderbens. Und in diese Richtung werden wir heute Morgen miteinander zu reden haben. Also, ich möchte zunächst mal etwas Grundsätzliches dazu sagen, weil man diesen Begriff Tag des Herrn nicht nur auf Joel begrenzen darf, sondern es ist ein ganz heiliger Begriff in der ganzen Bibel. Grundsätzlich, der Tag des Herrn ist ein stehender Begriff in der Bibel. Er kommt immer wieder vor. Meint aber nicht den Sabbat, von wegen der Tag des Herrn, freut euch und seid fröhlich, wie das manchmal auch im Alten Testament heißt, sondern es ist also nicht der Tag des Herrn wie heute oder der Samstag, der Sabbat, sondern es ist ein besonderer Gerichtstag, der also innerhalb von Israel kommen wird oder schon gekommen ist. Man muss dazu sagen, der Tag des Gerichts ist entweder ein Einzeltag, das wissen wir nicht genau, es wird wohl von einem Tag gesprochen. Es kann aber genauso gut eine Phase, also Tage, Wochen oder Monate sein. Und das wird zusammengefasst mit diesem Begriff Tag des Herrn. Er wird von Gott durchgeführt. Und besonders, was wir mehr kennen, dass am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dass da auch vom Tag des Herrn die Rede ist. Das ist aber nicht der einzige Tag, sondern wir sehen, wenn wir die Bibelstellen durchschauen, dass der Tag des Herrn wiederholt vorkommt. Im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Alten Testament ist zum Beispiel 13 Mal vom Tag des Herrn die Rede. Und da ist nicht immer der gleiche Tag gemeint, sondern es sind unterschiedliche Ereignisse. Im Neuen Testament haben wir 10-mal diesen Begriff Tag des Herrn. Ich möchte das nur einmal sagen, damit das etwas abgerundet ist. Der Tag des Herrn ist also in der Regel kein Tag des Dankes oder der Verehrung Gottes, sondern ist fast durchgängig eine Phase des Gerichtes, an dem Gott nach viel Ungerechtigkeit des Menschen seine Gerechtigkeit und seine Ordnung wiederherstellt, weil so viel Notvolles geschehen ist. Weil der Mensch so sehr drauf losgesündigt hat, dass Gott sagt, und jetzt ist Schluss damit, und jetzt kommt ein Tag des Gerichts, ein Tag der Abrechnung. Also die Ungerechtigkeit wird wiederhergestellt, und Gott stellt seine Ordnungen wieder her. Siehe die folgenden Begriffe, ich habe mal mir alles herausgeschrieben, was für Begriffe für den Tag des Herrn im Alten und im Neuen Testament gebracht werden. Zum Beispiel, da wird gesprochen, ich will nicht im Einzelnen darüber reden, sondern nur zeigen. Bezeichnungen im Alten Testament, des Herrn Tag heißt es da. Oder Tag der Rache. Oder großer, schrecklicher Tag. Oder der zukünftige Tag oder ganz einfach großer Tag des Herrn. Tag, also ein Tag, da Gott richten wird. Oder wird einfach Tag des Gerichts genannt. Gericht des großen Tages, wieder anders formuliert. Ein großer Tag des Zorns, ein Tag der Finsternis, ein Tag der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks, wo also offenbar dunkle Wolken da sind. Und der Wolkennacht, da heißt es, denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Sie merken an den ganzen Begriffen, wie dieser Tag inhaltlich belastet ist. Und da heißt es, der Tag des Herrn kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Im Neuen Testament haben wir zwei Begriffe, Tag der Erlösung, das klingt anders, und Tag Jesu Christi. So viel zunächst mal zu dem Grundsätzlichen. Dann ein zweiter Hinweis, der Tag des Herrn. Was ist denn seine Bedeutung? Ich habe das schon kurz angedeutet. Im Alten Testament erwartete man am Tag des Herrn das Richtende und das Eingreifende oder das Richtende und zugleich auch das rettende Eingreifen Gottes teilweise in einem geschichtlichen Abschnitt Israels. Wenn andere Völker sich zum Beispiel an Israel schuldig gemacht haben, wenn sie einfach über Israel hergefallen sind, dass Gott das Recht am Tag des Herrn, an seinem Tag des Herrn. Andererseits gehen die Botschaften auch in diese Richtung vom Tag des Herrn in die zugespitzte Endzeit, also wenn Jesus wiederkommt und dann bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Da ist auch vom Tag des Herrn die Rede. Und wenn Sie zum Beispiel Offenbarung 16 und folgende lesen, wo ein Gericht nach dem anderen berichtet wird, dass es kommen wird, dann hat das mit diesem Tag des Herrn in der Endzeit zu tun. Diese Aussagen über den Tag des Herrn gehen vom Gericht über die Völker bis hin zu kosmischen Verwandlungen, dass die Sonne ihren Schein verlieren wird und der Mond und so weiter und so fort. Also eine ganze Reihe Dinge, die also im kosmischen Bereich sich abspielen. Es ist ein geschichtlicher Abschnitt Israels. Wenn andere Völker sich an Israel schuldig gemacht haben, andererseits gehen die Botschaften auch vom Tag des Herrn in die zugespitzte Endzeit, das habe ich eben erwähnt. Die Aussagen über den Tag des Herrn gehen vom Gericht über die Völker und der Grund des Tages des Herrn hat vorwiegend strafenden Charakter. Wenn Sie also in Zukunft an den Tag des Herrn denken, dann dürfen Sie das ruhig dazu gleich denken, es ist ein strafendes Gericht. Gott bringt wieder etwas zurecht, was vorher in Ordnung, in Unordnung gekommen ist. Also, der Grund des Tages des Herrn hat also strafenden Charakter, auch für Israel. Wenn Israel eigene Wege gegangen ist, zum Beispiel in Joel 4 wird das berichtet, oder Amos 5, Vers 19, weil Gott auch an seinem Volk seinen strengen Maßstab anlegt. Es sind also nicht nur die anderen Völker dran, wenn es um das Gericht geht, sondern auch um das eigene Volk, das von Gott gerufene und Eigentumsvolk Israel. Zum Beispiel ist auch hinzuweisen, dass Jesaja und Zephania, die beiden Propheten, die umfangreichsten Botschaften zum Tag des Herrn darlegen. Ich will das nicht im Einzelnen sagen. Also darlegen, sonst wird die Zeit zu knapp. Und sie sprechen dann vom richtenden Tag des Herrn, so in Zephania 1. So sah zum Beispiel Israel, zum Beispiel nach dem Abtransport der Bewohner des Südreiches Juda in die babylonische Gefangenschaft, dieses Geschehen, dass also die Assyrer kamen, 700 Kilometer vom Nordosten, haben den Südstaat, das Südreich Juda gefangen genommen, teilweise mindestens zunächst mal, ist in verschiedenen Etappen ist das geschehen, und haben das Südreich Juda abgeführt nach Babylon. Dieses Geschehen, dieses Gericht am sündigenden Israel, haben die Israeliten auch als Tag des Herrn bezeichnet. Also wo sie selber den Tag des Herrn in ihrem eigenen Volk erlebten. Wir sehen also, dass der Ausdruck Tag des Herrn in der Bibel in den verschiedenen Gerichtsgeschehen dieses Gottes gesehen wird. Danach allerdings rechnet Israel wieder mit der Hilfe Gottes und mit seinem Segen. So Sacharja 12, Vers 10. Also bei Gott ist offenbar das Gericht über Israel nie das letzte Wort, sondern er klärt, er stellt wieder her, er macht wieder alles klar, könnte man sagen. Aber hinterher wendet er sich seinem Volk wieder zu. Zwei Stellen noch. Wehe denen, sagt Gott, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Als ob das eine großartige Sache wäre. Und dann begründet er, denn der des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Und der Tag des Herrn wird kommen über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Das zur Kennzeichnung dieses Tages. Für uns wollen wir zunächst mal sehen, wir sehen daran, dass Gott nicht nur zur Umkehr ruft, also nicht nur gnädig und barmherzig ist, so verkündigen wir ja sehr oft, Gott ist barmherzig und gnädig und barmherzig, sondern dass er auch im Lauf der Geschichte als Richter auftritt, dem keiner widerstehen kann. Und liebe Geschwister, das ist nicht nur eine Sache vom Alten Testament. Das ist nicht nur Sache über den Gerichten, die noch kommen werden von der Offenbarung her, sondern das ist grundsätzlich das Wesen Gottes, dass er barmherzig, geduldig und gnädig und voller Liebe ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann er auch der Richter sein, der richtig durchgreift, sodass man vor Gott erschrecken kann. Warum eigentlich nicht? Denn in der Regel ist viel zu wenig Ehrfurcht vor Gott da. Und wenn er mal durchgreift, zum Beispiel, wenn also irgendwo ein großes Unglück passiert, eine Katastrophe, dann sagen ja die Leute in unserer Welt, wie kann Gott sowas zulassen? Also immer vorausgesetzt, es gibt ihn überhaupt. Wie kann Gott sowas zulassen? Könnte sein, dass er zugegriffen hat in diesem Gericht. Ich kann nicht sagen, es ist so. Aber ist auch ein Unglück in dieser Stadt, dass der Herr nicht tue? Das sagt er auch. Also das wollen wir immer sehen, dass Gott barmherzig, geduldig und gnädig ist und auf der anderen Seite auch der, man könnte sagen, erbarmungslose Richter, als ob es nur noch Gericht gäbe, dem also keine widerstehen kann. Soweit zunächst mal grundsätzlich zu diesem Tag des Herrn. Und jetzt der Tag des Herrn im Buch Joel. Da haben wir also fünf Stellen, die will ich nur ganz kurz ansprechen. Keine Angst, ich will mich an die Zeit halten. In Kapitel 1, Vers 15, ich habe das vorhin gelesen, O weh des Tages, sagt er da, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Das heißt, das Erste ist, dass der Tag des Herrn ein furchtbarer Gerichtstag sein wird, was mit dem Wort Wehe zum Ausdruck kommt. Also gewissermaßen, wenn das Wort Wehe kommt, da kommt es etwas ganz Schlimmes. Dann wird gesagt, dass der Tag des Herrn nahe ist. Der Charakter des Gerichtstages wird also wie ein Verderben vom Allmächtigen sein. Gemeint ist Gott, wie das Unrecht der heidnischen Völker an seinem Volk bestrafen. Israel ist zwar auch selber schuldig geworden, aber nach Kapitel 1, wenn man das einmal ganz durchliest, dann kommt, da wird deutlich, die Opfer haben aufgehört, die Opfer in Israel. Die Äcker geben keine Ernte mehr, das ist auch ein Zeichen des Gerichtes. Wenn die Ernte nicht mehr wächst und einkommt, und da heißt es sogar, die wilden Tiere schreien zu Gott. Und er sagt dazu, das hat Israel selbst verschuldet, nicht andere Völker. Das ist also auch der Tag des Herrn, wenn er nur in Israel Gericht übt. Wenn Gott nur in Israel Gericht übt. Die anderen Völker sind da natürlich auch dran. Die zweite Stelle in Kapitel 2, Vers 1 und folgende, da heißt es, blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf seinem heiligen Berg, erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn ist nahe, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag, ein großes und mächtiges Volk kommt, also von außen, das vorher nicht war, Das Land wird wie eine Wüste einöde, Völker entsetzen sich vor ihm und jedes Angesicht verbleicht. Das Land erzittert vor ihm, es bebt, der Himmel, die Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren. Der Tag des Herrn ist voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? So in Kapitel 2. Sie merken also auch da wieder die Kennzeichnung dieses Tages. Es ist ganz notvoll, es ist ganz schlimm, wenn der Kosmos schon so beeinträchtigend herangezogen wird. Ein ganz kurzes Wort zur Deutung dieses Wortes. Wer das große Heer, von dem er hier spricht, ist, bleibt also offen. Ich habe also auch bei den Auslegern nachgelesen, die sagen, es könnte sein, es könnte sein, es könnte sein, dies oder jenes. Und dann sagen sie sogar, es könnte sein, dass dieses große, schreckliche Heer Heuschrecken sind, Heuschrecken, die alles wegfressen, die alles gewissermaßen zermalmen. Und sie schreiben auch von den Engeln Gottes, die also als Gerichtsengel durchs Land gehen. Das wäre die Deutung auf der einen Seite, Vers 11, wo es heißt, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn ertragen? Diese Worte klingen wie die Worte in der Endzeitrede Jesu. Da wird auch von einem großen und schrecklichen Tag gesprochen. Also, was nun genau gleich sein wird oder ähnlich sein wird, das kann man also nur vermuten. An der Stelle ist die Bibel manchmal sehr zurückhaltend. Sie sagt das Grundsätzliche, sie sagt so und so und so und so wird es sein. Aber wie das genau zu verstehen ist, wer ist, das wird manchmal offen gelassen. Das möchte ich bewusst dazu sagen. Im zweiten Teil von Kapitel 2 hier in Joel kommt allerdings auch die Gnadenzusage Gottes vor, dass er zu seinem Volk Israel sagt, ihr sollt erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich unter euch bin. Und wenn Gott unter seinem Volk ist, dann ist das immer eine gute Zusage, dann ist das immer etwas, wo Gutes dabei herauskommt. Zur dritten Stelle im Joel-Buch, da heißt es, und das trägt andere Züge, es wird am Pfingsten zum Beispiel in Kapitel 2 der Apostelgeschichte gesagt und zitiert, 16 bis 21, als erfüllt zitiert, was hier in Kapitel 3 steht. Und zwar, das kennen Sie alle, dass Gott dort sagt, ich will ausgießen meinen Geist über alles Fleisch, ich will über meine Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen und dann kommt's, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird. Also Pfingsten zuerst, Ausgießung des Heiligen Geistes zuerst und da sagt Petrus dann auch, als er auftritt in Jerusalem am Pfingsten, er sagt, genau diese Stelle ist heute geschehen. Und dann wird vom kommenden schrecklichen Tag des Herrn gesprochen, der also noch aussteht. Hier wird also, man könnte sagen, hier ist ein Beispiel für eine sogenannte, die Fachleute nennen das prophetische Perspektive. Es wird alles zusammen auf einmal gesagt, der Tag des Herrn ist da, die Verheißungen erfüllen sich und es scheint so, wenn vom Tag des Herrn direkt dahinter die Rede ist, als ob das direkt danach kommt. Prophetische Perspektive heißt, da wird zunächst mal ein Panorama dargestellt, da werden verschiedene Dinge gesagt. Ich sage mal in einem Beispiel, das kann man auch von hier sehen, wenn Sie zum Beispiel in Ihre schöne Schweiz hineinschauen hier, in die deutsche Schweiz, dann sehen Sie auch verschiedene Bergrücken. Von hier sehen die so ganz nah aus. Wenn man aber hinfährt, ich bin noch nicht hingefahren, aber ich kenne das von der Schweiz her und von anderen Situationen. Da sehen die Berge zunächst mal, wenn man weit davon entfernt ist, sehen die also ganz dicht zusammen aus. Es ist, als ob sie paar Meter auseinander wären nur. Und wenn man da hinfährt, dann sind das auf einmal 10 Kilometer, 20 Kilometer, 30 Kilometer. Wenn man nah dran kommt, das ist also die Perspektive. Wir haben eine Perspektive, wo die Dinge oft ganz nah zusammenkommen, auch im prophetischen Wort. Wenn die Dinge aber konkret werden, wenn sie geschehen, dann liegen sie mitunter jahrelang oder jahrzehntelang oder vielleicht noch länger auseinander. Zum Beispiel Pfingsten war vor 2000 Jahren. Der große, schreckliche Tag des Herrn, von dem er dann spricht, der ist noch nicht geschehen. Da merkt man also, dass die Dinge sehr weit auseinander liegen können. Also, das vierte Wort, Kapitel 4, Vers 14. In Kapitel 4 wird vom Gericht Gottes über die Völker gesprochen und vom Heil für Israel, also eine andere Kombination, Völker, das Gericht über die Völker und das Heil für Israel. Und dann wird also Folgendes gesagt, es werden große Scharen im Tal der Entscheidung sein, denn des Herrn Tag ist im Tal der Entscheidung. Das heißt im Tal Josaphat oder in der Ebene Megiddo. Die Zeugen Jehovas sprechen davon Harmagedon, die Schlacht von Harmagedon. Die steht ja in der Bibel. Und die Begriffe Megiddo sind nur ein anderer Begriff dafür, also ein ähnliches Wort dafür, oder auch das Tal Josaphat. Der Grund für dieses Gericht ist, weil die Völker zum Beispiel an Israel aus ihrem Land, weil die Völker Israel aus ihrem Land Israel vertrieben haben in andere Völker oder in andere Gegenden hinein, zu dem sie nicht berechtigt waren. Oder sie haben das Land Israel unter sich verteilt. Oder sie haben mit den Israeliten Menschenhandel betrieben. Oder auch mit der Jugend Israels Menschenhandel getrieben. Dieses Geschehen wird zusammengefasst in diesem Gerichtstag, dem Tag des Herrn, von dem hier in Kapitel 4 die Rede ist. Auf der anderen Seite wendet er sich Israel zu, wenn sich Gott Israel zu, Gott selber wird seinem Volk eine Zuflucht und eine Burg sein. Und es heißt weiter, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr, euer Gott bin und auf meinem heiligen Berg wohne. Also da werden Völker gerichtet, die sich an Israel versündigt haben, aber Gott steht zu seinem Volk und segnet es. Das ist wieder ein anderer Akzent. Dann sagt Gott, dass die Berge Israels und die Hügel, das ist ein Segenswort, von Most, von Wein also, von gärendem Wein, triefen werden und voller Milch sein werden. Das heißt also, ein richtiger Segen wird von Gott her in sein Volk hineingegeben. Auf der anderen Seite soll Ägypten wüst werden, das Gebirge Edom eine Wüste Einöde werden, weil sie unschuldiges Blut vergossen haben. Und da heißt der Schlusssatz dort in Kapitel 4, der Herr wird wohnen in Zion. Da, wo er eigentlich hingehört. Er wohnt im Tempel, er offenbart sich und so weiter. Andere Völker erleben das Gericht Gottes, den Tag des Herrn, während Israel also unter der Obhut seines Gottes steht. Das wären also die Schriftworte, diese fünf Schriftworte, die wir haben im Joel. Und ich möchte noch einige Schlusssätze sagen dazu. Liebe Geschwister, der große Tag des Herrn ist bei Joel nicht der Tag der Abschlussrechnung, wenn Jesus wiederkommt. Also was Joel sagt und was er zu sagen hat im Auftrag Gottes, richtet sich nicht auf das, was ganz, ganz weit noch weg ist, sondern was in diesen Jahren auch schon damals geschehen ist, dass Gott gerichtet hat. Er hat also Vorstufen des Gerichtes Israels oder in Israel vor sich. Einmal das Gericht über die Völker, die an Israel schuldig geworden sind. Ich fasse zusammen hier. Und ebenso Israel, weil es durch seinen Ungehorsam Gott gegenüber schuldig geworden ist. Das Zweite, was wir hier sehen, in diesem großen Tag des Herrn ist auch die unsichtbare Welt Gottes einbezogen. Zunächst mal die sichtbare Welt, die Himmel, Sonne, Mond, also das Gestirn, was wir mit unseren Augen sehen können. Und dann auch die Engel Gottes sind einbezogen. Und von diesem Tag heißt es, es ist ein schrecklicher und ein dunkler Tag. Der dritte Hinweis, in Joel 3 zum Beispiel, geht es um den großen Gerichtstag Gottes am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommen wird. Das ist also der Tag, der noch aussteht. Wir merken also, es ist schon geschehen und es kommt noch. Das eine kam und das andere wird kommen. In Joel 4 geht es um die Schlacht von Megiddo, bei der Gott mit den Völkern abrechnet und auf der anderen Seite sein Volk Israel über die Maßen segnet. Das sehen wir hier auch. Schlusssatz. Wir wollen hier sehen, dass in allen notvollen Geschehnissen Gott selber da ist. Liebe Geschwister, wenn es also schlimm irgendwo in der Welt zugeht, dann sollten wir nicht sagen, damit hat Gott nichts zu tun. Wir wissen nicht, was da genau geschieht beim Erdbeben, beim Tsunami und viele andere Dinge. Da können wir nie sagen, ja, da richtet Gott. Das ist ein Tag des Herrn für die. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da kann man aber nur sagen, Gott ist nie außen vor, sondern er ist immer in den Dingen mittendrin. Und liebe Geschwister, nicht nur bei ganz großen, schlimmen Sachen, auch in unserem Leben. Wenn etwas Notvolles in unserem Leben passiert, dann ist Gott nicht 10 Meter daneben oder 100 Meter daneben und schaut von der Ferne zu, sondern er ist immer mittendrin. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn es zum Beispiel von Jesus heißt, dass er in uns ist. Wenn ich als Kind Gottes einen Autounfall habe, hoffentlich nicht, aber wenn es so sein soll oder schwer krank werde, dann ist Jesus nach wie vor in mir. Dann geht er nicht mal ein bisschen spazieren und sagt, mach mal gut, ich komme wieder, wenn du wieder gesund wirst. Oder ich nehme dich dann auf in die Herrlichkeit und da sehen wir uns wieder. So ist das nicht, sondern das sollten wir uns wirklich merken, auch in allen notvollen Geschehnissen ist Gott selber da. Er führt Regie, er ist nie außen vor, sondern immer mittendrin und lässt sich das Gericht, weil wir hier vom Gericht heute viel gesprochen haben, er lässt sich das Gericht nicht aus der Hand nehmen. Frage, die muss sicherlich nach diesem heutigen Text erlaubt sein. Weil das alles so war und weil das alles noch kommen wird, je nachdem, was schon war und was noch aussteht, warum spricht die Gemeinde Jesu so wenig vom Tag des Herrn? Anders gesagt, warum spricht die Gemeinde Jesu so selten vom Gericht? Ich habe das immer wieder mal gehört, da heißt es ja, bei uns in der Gemeinschaft wird nie vom Gericht gesprochen. Ist am Kreuz schon alles passiert? Ja, das Gericht über die Sünde, das ist geschehen. Das ist gerichtet worden. Und wer seine Schuld zu Jesus bringt, der braucht nicht nochmal leiden dafür. Der bekommt wirklich Vergebung zugesagt. Aber jetzt mal allgemein das Gericht. Zum Beispiel, Sie kennen die Geschichte von Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Ein Gericht innerhalb der Gemeinde. Man könnte sagen, die haben doch nur einmal gelogen. Ich will die Geschichte nicht erzählen, denn meine Zeit ist gleich um. Aber wir kennen die Geschichte. Da fallen dieses Ehepaar ein, zuerst er und dann sie, fallen um in dem Augenblick, als sie gelogen haben. Als sie Petrus angelogen haben, von wegen mit dem Geld, das sie eingenommen haben und so weiter und so fort. Das ist ein Gericht. Warum macht Gott das? Also ich wollte nur die Frage stellen zum Schluss. Warum spricht die Gemeinde Jesu so wenig vom Gericht Gottes? Nicht, dass jeden Sonntag davon gesprochen werden müsste. Nicht, dass jeden Monat darüber gesprochen werden müsste. Aber liebe Geschwister, wenn Gott so mit dem Tag des Herrn so viel Gericht verbindet und weil noch ein großes Gericht, das Völkergericht, aussteht, und der große weiße Thron, das Gericht vor dem großen weißen Thron auch noch aussteht, wo Gericht gehalten wird und Bücher werden aufgetan und so weiter und so fort. Warum sind wir so zurückhaltend, wenn es um dieses Thema geht? Ich sage Ihnen das ganz offen. Ich habe heute Morgen auch nur deswegen darüber gesprochen, weil Sie das wollten. Vielleicht haben Sie das gar nicht gewusst, dass das kommt. Dass sich das unter dem Begriff Tag des Herrn verbirgt. Also, wir haben einen Gott, der die Weltgeschichte nicht nur ins Dasein gerufen hat und die Schöpfung, sondern wir haben einen Gott, der auch richtend die Völker begleitet und segnend die Völker und sein Volk Israel begleitet, genauso wie uns. Also meinen wir nicht, Gott drückt immer alle Augen zu oder schaut durch die Finger, so ungefähr, und ja, er lässt Fünfe gerade sein, so ungefähr. So ist das nicht, sondern Gott kann auch richten, auch ein ganz persönliches Gericht über unser Leben kommen lassen. Auch da möchte ich sagen, da sollten wir ganz vorsichtig sein, wenn zum Beispiel jemand ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Wir haben das jetzt vor einigen Wochen bei uns in der erweiterten Familie gehabt. Kein Darmverschluss, aber so etwas Ähnliches bei einer Darmuntersuchung. Und bei einer weiteren Untersuchung hieß es Krebs bösartig. Da waren sofort die Gedanken da, vor wegen, ja, mein Mann soll doch nicht verloren gehen, sagte die Frau, weil sie gläubig ist. Und der noch nicht. Und da hat man operieren können, man hat alles sauber, so wie es hieß, alles herausschneiden können und konnte die beiden Darmteile wieder zusammennähen. Und kann heute wieder spazieren gehen, das sind 14 Tage her, kann wieder normal essen. Da könnte man sagen, war das auch so ein Anklopfen Gottes in seinem Leben? Es könnte sein. Oder bei einem anderen, ich weiß, ich habe mal einen Besuch gemacht in einem Krankenhaus, war noch ein junger Mann, der ging auch eigene Wege, das wusste er auch. Und wir kannten uns von der Jugendarbeit her und dann sagte er, ich weiß, warum ich hier bin. Ich hätte gar nicht gewagt, zu ihm zu sagen, Gott hat dich aufs Kreuz gelegt. Weil du, ... Nein, er hatte selber gesagt, und das ist was anderes, wenn einer selber erkennt, Gott nimmt mich in die Mangel. Ich will jetzt nicht vom Tag des Herrn für den einzelnen Menschen reden, will ich es mal nicht sagen. Aber in diese Richtung geht es doch. Also, dass Gott nicht nur uns liebt, dass Gott nicht nur uns segnet, dass er nicht nur barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte ist, das ist ja alles und das ist ja zur Genüge und das ist ja mehr als alles andere. Aber denken wir dran von diesem Thema Tag des Herrn, er kann auch anders und er macht es auch anders. Er greift mitunter durch auf eine Weise, dass die Bibel von einem schrecklichen Gott spricht. Das gibt es auch. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir nicht nur die eine Seite in deinem Wort lesen können und merken, wer du bist. Du bist auch ein Gott des Gerichts. Du bist ein Gott, der durchgreift. Du bist ein Gott, der Gerechtigkeit wiederherstellt. Du lässt die Sünde nicht einfach durchgehen. Erbarm dich über uns und hilf uns, dass wir merken in unserem eigenen Leben, dass du auch ein offenes Auge für unsere eigenen Wege hast. Bewahre uns davor und hilf uns, dass wir uns von dir etwas sagen lassen. Amen.